Ich will jetzt Herrn Kurz nicht unterstellen, dass er jetzt einen faschistischen Masterplan hat und damit verkünden wollte, aber es ist ein bisschen instinktlos, sagen wir einfach mal. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der so dumm ist, aber gerade im Zusammenhang mit Rom und Berlin von einer Achse zu reden, ist ein bisschen instinktlos. Mehr möchte ich gar nicht sagen. Und das andere ist natürlich, dass wir schon mal die Erfahrung gemacht haben, wie mit sprachlicher Entmenschlichung und Dehumanisierung ein großer politischer Massenmord vorbereitet wurde. All das zusammen führt dazu, dass dieser Expansionsprozess gestoppt wird, umgekehrt wird. Das ist auch nicht der einzige Grund dafür, dass wir heute als Wissenschaftssprache fast nur noch Englisch benutzen, aber es ist der Anfang vom Ende.
Hallo liebe Hörer oder liebe Hörerinnen oder liebe HörerInnen. Das, was Sie hier gerade hören, ist keine Verwirrung meinerseits, sondern wir sind schon mittendrin im Thema unserer neuen Folge von Welt Insider. Mein Gast ist nämlich heute Matthias Heine aus dem Kulturressort. Er ist quasi unser Experte für Wörter und für Sprache und das Gendersternchen und das Gendern ist ein Thema, über das er sich in letzter Zeit Gedanken gemacht hat. Schön, dass du da bist, Matthias.
Hallo.
Wie wird man überhaupt Sprach- und Wörterexperte bei einer Tageszeitung wie der Welt?
Ja, das verdanke ich diesem bösen Internet, das ja angeblich, wie viele Kollegen in meinem Alter glauben, den Journalismus kaputt macht. Bei mir war es ganz anders. Ich habe 2013 mit einer Kolumne angefangen, die ich damals erst anpreisen musste, die Ein Mann, ein Wort heißt, in der ich einmal in der Woche ein Wort vorstelle und untersuche, wie es zu seiner Bedeutung gekommen ist. Und dank dieses Internets hat man sehr, sehr schnell gemerkt, dass das die Leser wahnsinnig interessiert. Viel mehr als meine Theaterkritiken, die bis dahin immer geschrieben habe. Und dann hat das immer mehr Raum genommen. Und dann kam auch sehr schnell, weil sich rumgesprochen hat, dass das so viele Leute interessiert, ein Verlag auf mich zu, der ein Buch mit mir machen wollte. Und mittlerweile mache ich eben nur noch diese Sprachthemen.
Das ist, also die Leser, die das kennen, Ein Mann, ein Wort. Ich erkläre das nochmal ganz kurz. Also du knöpfst dir quasi immer ein Wort vor, auch oft auch eins, was irgendwie gerade in der aktuellen Debatte oder im aktuellen Sprachgebrauch eine größere Rolle spielt und das nimmst du dann auseinander beziehungsweise schaust, woher es eigentlich kommt. Und das Schöne, was ich immer daran so schön finde, ist, dass sich diese Wörter auch oft so ein bisschen selbst entlarven dadurch, dass man ihnen mal auf den Grund geht und schaut, wo es denn eigentlich herkommt.
Ja, das stimmt natürlich. Also interessant wird es natürlich, wenn man sieht, wer hat das Wort früher möglicherweise in anderen Zusammenhängen benutzt. Also ich habe vor einiger Zeit zum Beispiel darüber geschrieben, dass es mittlerweile in der SPD durchaus üblich ist oder zumindest vorkommt, dass sich Leute mit Parteigenosse anreden. Und ich sage mal, Willy Brandt und Erich Eulenhauer hätten sich nach 1945 nicht mit Parteigenosse angeredet, weil das die Anrede innerhalb der NSDAP war, Parteigenosse. Sozialdemokraten haben sich mit Genosse angeredet und nicht mit Parteigenosse. Und das ist sogar, es gibt die Abkürzung PG, also das ist eindeutig ein Nazi-Wort. Also man wird nicht sofort braun im Hirn, wenn man es benutzt, aber wie gesagt, nach 1945 gab es da noch ein klares Bewusstsein, dass man dieses Wort nur in diesem Zusammenhang eigentlich benutzt hat und es ist ein bisschen in Vergessenheit geraten. Davon geht die Welt nicht unter, aber es kann ja auch nicht schaden, Leute daran zu erinnern, dass, was sie da eigentlich daherreden.
Genauso vor, ich glaube, einer Woche dieser Sprachgebrauch des österreichischen Bundeskanzlers, der von einer Achse Rom-Wien-Berlin gesprochen hat. Auch da, wie du dann ganz schön geschrieben hast oder entlarvt hast, verbirgt sich ein Nazi-Sprachgebrauch dahinter.
Ja, das ist ja bekannter, die Achse Berlin-Rom-Tokio hat ja den Zweiten Weltkrieg bestimmt. Es gab auch die Achsenmächte und die danach benannt waren. Also das hat Mussolini geprägt, der als erster 1936 beim Abschluss des deutsch-italienischen Freundschafts- und Vertrages von einer Achse gesprochen hat. Und dann ist es irgendwann, als die Japaner dazugekommen sind, auf Tokio ausgedehnt worden und ist sofort auch in den englischen Sprachgebrauch übernommen worden, Axis. Und alles, was wir dann später noch so gelesen haben, Axis of Evil, bezieht sich sicher ein bisschen darauf. Ich will jetzt Herrn Kurz nicht unterstellen, dass er jetzt einen faschistischen Masterplan, um mal ein anderes Wort, das ich mir auch vorgenommen hatte, zu zitieren, hat und damit verkünden wollte. Aber es ist ein bisschen instinktlos, sagen wir einfach mal. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der so dumm ist oder seine Berater, dass sie das nicht wissen. Aber gerade im Zusammenhang mit Rom und Berlin von einer Achse zu reden, ist ein bisschen instinktlos. Mehr möchte ich gar nicht sagen. Alles andere, ich habe da auch niemanden entlarvt. Da gibt's nicht so entlarven. Also die Absichten von Herrn Kurz, wie auch immer man sie findet, liegen ja offen zutage. Der macht ja kein Geheimnis aus dem, was er möchte. Und dann kann man sagen, ja, möchte ich auch. Oder, oh Gott, finde ich ganz schrecklich. Aber wie gesagt, wie er redet, das ist schon ein bisschen instinktlos gewesen.
Das ist ja vielleicht auch das Schöne an dem, was du machst, dass du ganz neutral dich berufen kannst auf ja etymologische, die Herkunft der Wörter sozusagen, und dass dadurch etwas anderes im Raum steht als das, was vordergründig gesagt wird vielleicht.
Ja, also ich spiele mich ganz selten, glaube ich, dazu fühle ich mich überhaupt nicht berufen, als Sprachpapst auf, obwohl ich manchmal so von den Redaktionskollegen so intern so ironisch angeredet werde, unser Sprachpapst Matthias Heine. Das bin ich ganz gewiss nicht, also weder vom Temperament, weil ich nicht zur Besserwisserei neige, noch von der Fähigkeit her. Wer meine Kommasetzung jemals in einem unredigierten Artikel gesehen hat, der weiß, dass ich zum Sprachpapst kein Talent habe. Aber hier geht's ja Gott sei Dank auch um Wörter. Und davon denen verstehe ich ein bisschen was von Wortgeschichte. Und natürlich ist es interessant, das zu sehen und damit irgendwie erstmal einfach zu zeigen, hey, das Wort hat dies auch mal bedeutet, denk doch mal darüber nach, ob du es jetzt in diesem Zusammenhang gebrauchen möchtest. Es gibt jetzt noch ein anderes Beispiel, das mir gerade einfällt, darüber habe ich noch nicht geschrieben, aber werde sicher irgendwann mal schreiben. Letztes Jahr gebrauchte ein Spiegeljournalist im Zusammenhang mit Israel das Wort Sonderbehandlung. Da ging es darum, dass am Beispiel Netanjahus erklärt wurde, die Sonderbehandlung Israels sei vorbei. Und ich meine, wenn man weiß, dass Sonderbehandlung im Konzentrationslager ein Synonym für Mord war und immer von der Sonderbehandlung der Juden die Rede war, dann ist es einfach nicht angebracht, dieses Wort zu gebrauchen. Auch der junge Kollege, oder ich vermute, es ist ein junger Kollege, aber wusste das wahrscheinlich nicht. Es gibt auch genügend in meinem Alter, die es nicht wissen. Aber ich möchte einfach ein bisschen Aufmerksamkeit für sowas wecken. Und gleichzeitig transportieren Wörter natürlich auch Kulturgeschichte, Zeitgeschichte. Es ist einfach auch interessant zu sehen, wie sind sie dazu gekommen? Was haben sie früher mal bedeutet? Manche Bedeutungen sind da völlig in Vergessenheit geraten. Und es ist eben so, dass Geschichte nicht nur Schlachten und große soziale Ereignisse sind, sondern auch das Essen, die Sprache, unsere Gefühle, die Liebe, unsere Frisuren, alles hat eine Geschichte und ist von der Geschichte geprägt.
Du bist von Haus aus Germanist und Historiker, oder?
Ja, ich habe in Braunschweig Geschichte und Germanistik studiert und das ist auch die Wurzel dieses Interesses. Ich habe einerseits bei Leuten wie Joachim Ehlers, das ist ein sehr berühmter Mediävist, Geschichte studiert und dann bei meinem Lehrer, dem würde ich auch wirklich als meinen Lehrer bezeichnen, Helmut Henne, einem ganz großen Linguisten und Sprachhistoriker und Wortforscher, habe ich studiert. Und das Glück war eben, dass ich dort eine Hilfskraftstelle bei der Neubearbeitung eines historischen Wörterbuchs bekommen habe. Das deutsche Wörterbuch von Hermann Paul, das ist ähnlich wie das Grimmsche Wörterbuch, das gibt es schon seit über 100 Jahren. Hermann Paul war der wichtigste Germanist nach den Grimms, der Kopf der sogenannten Junggrammatiker. Und der hat ein einbändiges Wörterbuch geschrieben, weil er damals schon sehen konnte, Ende des 19. Jahrhunderts, der Grimm wird wahrscheinlich erst in 100 Jahren fertig. Ich schreibe mal nur das Wichtigste in einem einbändigen Wörterbuch auf. Aber eben zur Bedeutungsentwicklung der Wörter, die er da drin aufgenommen hatte. Und das haben wir in Braunschweig neu bearbeitet. Ich war zunächst Hilfskraft und habe wie alle Hilfskräfte am Anfang nur so Handlangerarbeiten machen dürfen. Und dann wurde die Arbeitszeit aber knapp und ich konnte es irgendwie ganz gut und galt als einigermaßen talentiert und nicht ganz so blöd. Und habe dann am Ende die Buchstabenstrecken N, O, R und Teile des E. Teile des E ist immer der Lacher. Du lachst auch. Das E ist halt eine riesige Strecke.
Ja.
Habe ich eigenständig bearbeiten dürfen. So wie ein Volontär oder ein Redakteur unter der Aufsicht eines leitenden Redakteurs das bearbeitet. Das haben natürlich nochmal die Wissenschaftler dann nochmal gegengelesen. Professor Henne und Georg Opjartel und Heidrun Kemper, die damals meine Kollegen und Chefs waren.
Das heißt, du hast dann die kleinen Texte zu den jeweiligen Wörtern formuliert, die so in einem Wörterbuch stehen, so wie
genau.
Wir das kennen.
Ja. Also es gab natürlich, wir hatten bei manchen Wörtern natürlich schon einen Ausgangspunkt, die hatte Paul schon bearbeitet, die mussten dann nur aktualisiert werden. Aber zum Beispiel, um mal ein Beispiel zu nehmen, das Wort Norm gab es noch gar nicht, weil der mit Fremdwörtern waren die im 19. Jahrhundert ziemlich zurückhaltend. Oder Revolution, da stand nur drin, entwickelt aus astronomisch Revolutio Umwälzung, Umdrehung. Also ursprünglich hat das in der Astronomie die Umdrehung bedeutet, die Umdrehung eines Planeten um sich selbst. Im Englischen hat man das noch, wer noch Plattenspieler hatte oder jetzt wieder welche hat, der kennt immer dieses RPM, 33, 45 RPM, da denken wir erstmal so immer Rounds, aber es ist eigentlich Revolutions per Minute. Das heißt, es gibt auch einen Vinyl-Block, das Revolutions per Minute oder 45 Revolutions per Minute heißt. Und daraus hat sich dann alles, diese politische Bedeutung, erst entwickelt. Im 18. Jahrhundert ist es dann aufgekommen, dass Revolutionen diese politische Bedeutung annahmen, logischerweise im Zusammenhang mit der Französischen Revolution. Und dann im 20. Jahrhundert sind dann diese etwas trivialisierten Bedeutungen von Revolutionen aufgekommen. Die Revolution in der Autotechnik, die Revolution beim Deo und so weiter und so weiter.
Ja.
Kulturrevolution, sexuelle Revolution, auch ein Thema, dem ich unbedingt mal nachgehen möchte. Der Mann, der diesen Terminus erfunden hat, ist nicht klar. Also alle denken immer, es wäre Wilhelm Reich gewesen, ein berühmter Psychoanalytiker, aber der war es nicht. Es war einer, dessen Namen man nicht weiß, aber das nur am Rande. Und das musste ich dann, wie gesagt, es gab vorher einen Satz und da wurde dann logischerweise, weil das ein interessantes Wort ist, ein relativ umfangreicher Wörterbuchartikel, ein Lemma, wie man so schön wissenschaftlich sagt, raus. Und ja, das habe ich gemacht und dann habe ich aber dann nach dem Studium, irgendwann habe ich mein Studium abgebrochen, weil ich Journalist wurde und Geld verdienen konnte, habe ich mich 25 Jahre lang mit nichts anderem beschäftigt und dann habe ich diese Kolumne angefangen und bin jetzt in der absolut beneidenswerten Lage, mich mit dem, was ich vor 25 Jahren, vor 30 Jahren im Elfenbeinturm betrieben habe, auch journalistisch über Wasser halten zu können, mein Geld damit zu verdienen, Bücher zu schreiben und mittlerweile auch und ziemlich viele Leser damit anzusprechen.
Ja, ich finde, was man auch ganz schön merkt bei dir, ist einerseits die Begeisterung, die für dieses Thema, die damit einhergeht und andererseits eben, dass das überhaupt nicht so ein Spartenthema ist, sondern immer ganz aktuell mit dem zu tun hat, worüber wir gerade sprechen. Also Sprache ist hochpolitisch. Wir haben ja die ersten beiden Beispiele, die wir genannt haben, Achse, Sonderbehandlung, gleich wirklich Wörter aus dem aktuellen politischen Diskurs. Es ist also keine wundersame Spaten-Sache, die man da macht, sondern wirklich was ständig Relevanz hat.
Ja, also das ist ganz interessant, weil auch manchmal ganz scheinbar zunächst elitäre Sachen doch dann die Leute berühren. Ich habe gerade in der aktuellen Welt am Sonntag einen Artikel geschrieben über Präteritumsschwund im Deutschen.
Ja.
Das ist natürlich ein Thema, das jetzt erstmal nicht einen so anspringt wie die Wortgeschichte von Achse oder von Sonderbehandlung. Und ich muss sagen, das ist eben auch so, dass ich in der Lage bin, dann im Verlagsprogramm eines hochwissenschaftlichen Verlages wie De Gruyter eine 100 Euro teure Dissertation zu entdecken, wo ich dann aber bemerke, das könnte ein Thema für die Zeitung sein.
Mhm.
Und es gibt eben diese Tendenz, die schon sehr lange währt, sich bislang nur in den Dialekten niedergeschlagen hat, dass wir eben nicht immer weniger die Präteritumsform oder Imperfektform, das ist der alte Name, mittlerweile sagt man nur noch Präteritum, wenn man Ahnung von Sprache hat und Sprachwissenschaftler ist, zu benutzen, sondern eben die Perfektform. Also man sagt immer weniger, ich ging, sondern ich bin gegangen.
Ja.
Wobei wir Norddeutschen, du bist ja auch Norddeutsche, das noch mehr daran festhalten als die Süddeutschen.
Obwohl mich das gewundert hat an deinem Text, weil ich musste wirklich nachdenken, Ich habe nicht das Gefühl, dass das im norddeutschen Sprachraum so eine große Rolle spielt.
Also je weiter man nach Norden kommt, desto ausgeprägter ist die Präteritumstreue.
Okay.
Im Süden ist es schon in den süddeutschen Dialekten ist es nahezu völlig verschwunden.
Aha.
Also die echten, in den echten Dialekten. Wir reden jetzt nicht von regionaler Umgangssprache, sondern da ist dieses, was wir in Norddeutschen dann so oft seltsam empfinden. Ich bin nicht gegangen, sondern diese Kombination, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, aber diese seltsamen Kombinationen mit bin, die wir dann gar nicht mit bin kombinieren würden, da bin ich jetzt gerade...
Stimmt, ich bin gestanden.
Ich bin gestanden, genau, das ist ein super Beispiel. Ja. Genau, das würden wir ja nicht sagen. Nee. Ich bin da gestanden wie ein Blödmann, ne? Würde ein Süddeutscher sagen. Sagen wir Norddeutsche nicht.
Nee.
Wir sagen, wenn überhaupt ich habe, aber wir sagen vielleicht auch ich stand. Wir neigen, das ist auch sprachwissenschaftlich anhand großer Corpora erwiesen, wir neigen dazu eher zu sagen, ich stand. Aber der Süddeutsche, ich habe einen Kollegen, der in Konstanz aufgewachsen ist, der empfindet das schon teilweise als seltsam schriftsprachlich, und es gibt auch so einen gewissen Affektiertheitsvorbehalt bei diesen Leuten, die aus diesem Dialektraum kommen.
Von wegen so die Hochdeutschen.
Das Präteritum, die Form natürlich ist, in der man Erzählungen, Romane schreibt, also vor allem Narrationen, also Erzählungen, Romane und sowas, da ist es nach wie vor die bevorzugte Form. Thomas Mann hat ja, das habe ich auch in dem Artikel natürlich zitiert, den raunenden Beschwörer des Imperfekts genannt, also und ihn quasi so definiert, dass es derjenige ist, der den Imperfekt oder das Präteritum benutzt und beherrscht. Und das ist ja erstmal ein ganz, wenn du das liest, auch das ist eine ganz wissenschaftlich verfasste Dissertation, und dann kommt es eben darauf an, dass man in der Lage sein muss, das runterzubrechen, ohne es zu verraten, ohne es zu verflachen. Und ich glaube, das kann ich einigermaßen. Ich habe eben das Glück, dass ich von beiden Seiten komme. Ich habe eine wissenschaftliche Ausbildung, ich kann sowas lesen. Ich weiß auch, wo die wichtigen Informationen, die dann für einen Zeitungsartikel wichtig sind, stehen. Und auf der anderen Seite habe ich eine journalistische Ausbildung. Bis hin zu der Tatsache, dass ich auch ein paar Jahre lang mal Boulevard gemacht habe. Ich war mal bei der Berliner BZ.
Mhm.
Also ich weiß, wie man sich klar und deutlich ausdrückt. Und beides versucht man dann eben miteinander zu verbinden in so einem Artikel. Und dann läuft es auch ganz gut. Und wenn man dann noch ein bisschen Bildungshintergrund hat und weiß, woher man die Beispiele heranziehen kann. Mhm. Dieses schöne, schlagende Thomas-Mann-Zitat ist auch keine, wie man auch neuerdings sagt, so ein schönes Wort, keine Raketenwissenschaft, weil das kennt nun fast jeder, aber eben doch nicht jeder. Dann wird der Artikel rund und man kann den Leuten einigermaßen nahebringen, warum sie sich jetzt eigentlich dafür interessieren sollten.
Ein anderer sehr erfolgreicher Artikel von dir war der über das Gender-Sternchen kürzlich. Ich habe es ja in der Einleitung erwähnt quasi. Du hast einen Kommentar geschrieben und du hast aber nicht einfach gesagt, Gendern ist gut oder schlecht, sondern du hast dir ein bisschen Gedanken gemacht über diese in Deutschland ja auch sehr verbreitete Meinung, mit Sprache formen wir Realität. Und hast daraus aber so ein bisschen die Meinung entwickelt. Was ich einen sehr interessanten Satz in diesem Artikel fand, war, wenn wir wollen, dass sich Leute unter Astronauten Frauen vorstellen, dann müssen wir halt mehr Frauen ins All schicken. Ich weiß nicht, ob ich damit in einer Meinung bin, aber das war so ein bisschen dein Ausgangspunkt bei dieser Debatte.
Also es ist eben so, um mal ein Beispiel zu nehmen, wenn meine Tochter, die 10 ist, und ich von Lehrern reden, dann stellen wir uns darunter Frauen vor. Dann stellen wir uns eben, egal ob das jetzt eine männliche grammatische Endung hat, das Genus, Lehrer, ist ja ein klassisches Wort, aber dann denken wir natürlich nicht an Männer. Auf ihrer Schule sind zwar ein paar Männer, aber die Lehrerinnen sind in der Überzahl. Und wenn wir den neutralen Plural und Lehrer benutzen, stellen wir uns darunter Frauen und Männer oder sogar überwiegend Frauen vor. Ähnlich ist es, glaube ich, behaupte ich jetzt mal, wenn ein 12-jähriges Kind heutzutage den Plural die Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland hört, dann stellt es sich auch eben nicht nur Männer vor, sondern es kennt ja gar keine Männer. Es wird eher erstaunt sein, dass unter den Bundeskanzlern überhaupt mal irgendeine Frau, ein Mann gewesen ist. Es ist, das zeigt, dass die Sprache eben nicht alles ist. Also diese grammatische Form, die natürlich eine maskuline ist, aber in der Wissenschaft trennt man eben zwischen dem grammatischen Geschlecht und dem natürlichen Geschlecht, dass diese grammatische Form vielleicht unser Denken doch nicht so sehr bestimmt, wie bestimmte Feministen und Aktivisten glauben, die sagen, wir müssen die Sprache ändern, damit mehr Leute, also wir müssen sagen, die Chirurgen und Chirurginnen, oder wir müssen eine neutrale Form finden, damit mehr Frauen sich zutrauen, Chirurgin zu werden. Mhm. Und ich glaube eben nicht an diese starke Prägekraft der Sprache. Dieser Glaube ist in Deutschland sehr ausgeprägt. Das geht, glaube ich, zurück teilweise. Es geht auf zwei Sachen zurück. Einerseits philosophische Traditionen. Ja. Und das andere ist natürlich, dass wir schon mal die Erfahrung gemacht haben, mindestens einmal, wie mit sprachlicher Entmenschlichung und Dehumanisierung ein großer politischer Massenmord vorbereitet wurde. Da kann man schon sagen, da gibt es einen klaren Zusammenhang, Sonderbehandlung, wie da mit Sprache gelogen wurde, wie Leute zu Objekten gemacht wurden und wie das verschleiert wurde, was da tatsächlich passiert wurde. Wer ein Untermensch war im Dritten Reich, wer als Untermensch bezeichnet wurde oder als Asozialer oder Berufsverbrecher, es gab noch viele, viele unwertes Leben. Es gab quasi Mordwörter. Ja, ja. Wenn man die erstmal angeheftet bekommen hatte, dann war man schon fast tot.
Ja.
Und diese Erfahrung haben wir natürlich auch. Das haben unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, dann sind die ersten Bücher über diese Sprachvergiftung geschrieben worden. Und die gibt es natürlich. Und da muss man auch wachsam sein. Obwohl ich, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, nicht jeder, der irgendwie zufällig mal Achse sagt, wird deswegen das gleich braun.
Ja.
Aber wer von, sage ich mal, Untermenschen redet, kann eigentlich nur Kreisvorsitzender der NPD irgendwo in Brandenburg sein. Also kein normaler Mensch braucht dieses Wort.
Ja.
Also es sei denn, im historischen Zusammenhängen, so wie ich es gerade getan habe, um quasi auf metasprachlicher Ebene über nationalsozialistischen Sprachgebrauch zu referieren. Aber wer andere Menschen Untermenschen nennt, der hat ein Problem.
Mhm. Wobei beim Gendern ist es natürlich eher so eine Frage der Repräsentation. Also es gibt ja dieses ganz berühmte Urteil für diese Sparkassenkundin, die sich nicht mit gemeint fühlen wollte als Kunde. Und das kann ich schon sehr gut nachvollziehen, warum es nerven kann, so im Alltag immer nur mit gemeint zu sein, sozusagen. Also ich fand ein ganz interessantes Beispiel, ich bin ja Nachrichtenredakteurin und es gab eine Meldung, die über die dpa zu uns kam, sowas wie Bundesgerichtshof lehnt Kopftuchverbot für Richter ab. Da wird es dann irgendwie ganz klar, warum nicht gendern auch manchmal ein Problem sein kann. Weil das hört sich natürlich einfach nur absurd an. Aber andersrum würde man es dann trotzdem nicht in der Weise
Frage stellen. Also hier ist es aber vor allem deswegen so absurd, dass da die Absurdität sich verrät. Aber sie verrät sich eben auch in einer Weise, weil es nicht neutral ist.
Genau.
Weil es da überhaupt nicht neutral ist.
Du hast ja vorhin gesagt, du willst nicht so der Sprachpapst oder der Sprachdiktator sein, aber wo wir schon mal hier beim Thema sind, gibt es so Wörter, Unwörter, die ständig gebraucht werden, die dich extrem nerven? Ich habe gleich auch noch ein Beispiel, aber ich bin interessiert, was du dazu sagst.
Also eines Beispiel, das ich auch geschrieben habe mal, das hat es dann sogar in mein erstes Buch gebracht, ist die Schießerei. Wir benutzen oft das Wort Schießerei, also wir, sage ich jetzt Journalisten, unreflektiert. Also wenn es irgendwo heißt, es gab eine Schießerei, bei der mehrere Kinder in Frankreich wie vor ein paar Jahren in einer jüdischen Kita erschossen werden, dann ist das keine Schießerei. Das ist ein Gemetzel, ein Massaker, was auch immer, aber keine Schießerei. Das Wort Schießerei setzt voraus, meiner Meinung nach, und das lässt sich auch belegen anhand des bisherigen Wortgebrauchs, dass sich da zwei gegenüberstehen. Also so typisch der Gunfight am OK Corral. Ja. Ne? Lucky Luke und die Daltons stehen sich gegenüber und beide haben Waffen in der Hand.
Duell.
Und dann ist es eine Schießerei, wenn zwei Leute aufeinander schießen. Es gibt noch eine iterative Funktion von Schießerei, also dieses Ei, diese Endsilbe kann ja auch ausdrücken, dass etwas dauernd anhält. Also man findet eben in Briefen aus dem Ersten Weltkrieg, aus den Schützengräben, die Schießerei ging 4 Wochen lang ununterbrochen.
Ja.
Also wenn das Artillerietrommelfeuer ununterbrochen einschlug. Damit ist aber ganz offensichtlich nicht dasselbe gemeint. Ja. Oder wenn wir jetzt mal unter uns gesagt, also auf gut Deutsch gesagt, wenn man sagt, der hat die Scheißerei, drückt man ja damit aus, dass es ein bisschen länger dauert.
Stimmt,
ne?
Stimmt.
Aber das ist ja sicher nicht gemeint, wenn jemand sagt, in Frankreich hat es eine Schießerei gegeben, bei der 4 Kinder von einem Mann mit einer Maschinenpistole erschossen wurden.
Ja.
Das ist das Problem, weil es ein Übersetzungsproblem, glaube ich, auch gibt mit dem englischen Shooting. Das eben eine etwas neutralere und gleichzeitig weitere Funktion hat, dann neigt man dazu, Shooting mit Schießerei zu übersetzen, aber das ist meiner Meinung nach fehl am Platze.
Mein Beispiel, was ich mitgebracht habe, ist eher so aus dem Sprachgebrauch, aus dem Alltagssprachgebrauch. Und zwar gibt es unfassbar viele Leute, die eben statt eben benutzen. Ja. Das finde ich so eine richtige Krankheit. Also dieses Wort gibt es ja nicht mal. Der Duden, wenn man eben eingibt, dann kommt sowas wie eben da, eben dort, eben drum. Aber es wird synonym gebraucht zu eben und das, ich finde, es soll immer so besonders gewählt klingen, es, aber für mich hört es sich immer nur einfach falsch an.
Ich kenne das natürlich auch, aber ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, dass es gewählt klingt. Ich würde eher sagen, es soll so ein bisschen lässig, ironisch eben. Ich würde jetzt klingen. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es nicht regionale Varianten des Deutschen und regionale Umgangssprachen und Dialekte gibt, in denen eben mit dieser T-Form nicht vielleicht sogar existiert und ob das nicht daher kommt. Das möchte ich nicht ausschließen.
Doch, ich glaube, es steht sogar dazu, dass es regional unterschiedlich im Berliner Raum stand, im Berliner Brandenburger Raum.
Ja. Dialektale Wörter können die Standardsprache bereichern. Ob eben nun wirklich so eine echte Bereicherung ist und nicht einfach nur ein überflüssiger Plunder, das muss jeder selbst entscheiden. Ich wäre da bei dir und würde sagen, nee, lass mal.
Tschüss ist auch ein gutes Stichwort. Wir könnten uns hier noch stundenlang unterhalten. Was ich aber noch erwähnen will, ist, dass du gerade ein Buch geschrieben hast. Es heißt Letzter Schultag in Kaiser Wilhelmsland, wie der Erste Weltkrieg die deutsche Sprache für immer veränderte. Vielleicht sagst du noch mal ein paar Sätze dazu, wie du überhaupt auf dieses Thema gekommen bist.
Ich habe 2014, als sich der Beginn des Ersten Weltkriegs zum 100. Mal jährte, einen Artikel geschrieben über Wörter aus dem Ersten Weltkrieg, die wir immer noch benutzen, teilweise mittlerweile völlig ahnungslos über die ursprüngliche militärische Bedeutung. Das bekannteste Beispiel ist Grabenkämpfe zum Beispiel. Ist ein Wort, das ganz klar aus den Schützengräben des Ersten Weltkriegs kommt. Das gab es vorher nicht. Ebenso Trommelfeuer, auch im Ersten Weltkrieg aufgekommen. Es gibt noch ein paar andere. Burgfrieden war so ein politisches Schlagwort. Dolchstoß ist so mit der Dolchstoßlegende. Das ist dann schon nach dem Ersten Weltkrieg, aber verknüpft, aufgekommen. Und dann habe ich mich gedanklich eine Weile damit beschäftigt und habe festgestellt, dass es noch ein paar andere Bereiche gibt, wo der Erste Weltkrieg die deutsche Sprache beeinflusst hat. Zum Beispiel war es so, dass Südtirol, ein Bereich, der immer deutschsprachig war, ist als Ergebnis des Ersten Weltkrieges unter italienische Herrschaft gekommen. Und in diesem Fall muss man das Wort Herrschaft so im schlimmsten Sinne benutzen. Denen sollte richtig ihre Sprache ausgetrieben werden. Das ist aber nur ein Beispiel dafür, dass bis zum Ersten Weltkrieg die deutsche Sprache eine expandierende Sprache war, die sich überall ausgedehnt hat in Osteuropa. Deutsch war auch als Wissenschaftssprache im Aufschwung durch den unglaublichen Aufschwung, den die Wissenschaften in Deutschland in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gemacht haben, war Deutsch eine der drei Top-Wissenschaftssprachen, neben dem damals auch schon aufsteigenden Englisch und dem immer noch herrschenden Französisch. Deutsch hatte sich in Amerika als Einwanderersprache ausgebreitet. Es gab Jahrhunderte von deutschsprachigen Zeitungen und eine ganze deutschsprachige Auswandererkultur. Und alles das geht mit dem Ersten Weltkrieg zu Ende. Und es beginnt nach dem Ersten Weltkrieg ein Boykott gegen Deutsch als Wissenschaftssprache, der von Franzosen und Engländern organisiert wird. Also man darf einige Jahre lang oder 10 Jahre lang auf internationalen Kongressen überhaupt nicht Deutsch reden und wird nicht zugelassen, wenn man Deutsch reden möchte. Und all das zusammen führt dazu, dass dieser Expansionsprozess gestoppt wird, umgekehrt wird. Das ist auch nicht der einzige Grund dafür, dass wir heute als Wissenschaftssprache fast nur noch Englisch benutzen, aber es ist der Anfang vom Ende.
Darum geht es in deinem Buch. Jeder, der es kaufen möchte, es gibt es eigentlich überall, wo es Bücher gibt und natürlich auch im Internet. Vielen Dank, Matthias, für diese spannenden Einblicke und ja, ich freue mich auf deine nächste Ein-Mann-Ein-Wort-Kolumne.
Vielen Dank.
Dies war eine weitere Folge von Welt Insider. Mein Name ist Carla Baum und wenn Sie generell das Podcast-Angebot von Welt interessiert, dann schauen Sie mal vorbei auf welt.de/podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.